ARD.
Das ist in der Robotik ein bedeutendes Phänomen, dass wir menschenähnliche Dinge so interpretieren, als ob sie von Menschen gemacht würden. Also wenn wir einen Roboter tanzen sehen und das sieht aus wie ein Mensch, dann haben wir intuitiv das Gefühl, okay, dieser Roboter ist ein bisschen wie ein Mensch und kann deswegen auch die Dinge, von denen wir glauben, dass normale Menschen die tun können. Und dieser Schluss ist einfach falsch.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Sie sind schockierend faszinierend. Diese Videos, in denen Roboter Kampfkunstchoreografien vorführen oder Saltos schlagen wie menschliche Athleten. Da fragt man sich unweigerlich, leben wir schon in der Zukunft, die wir aus Science-Fiction-Filmen kennen? Aber dann sind da diese vielbeschworenen Pflegeroboter, die gerne auf Gesundheitsmessen vorgeführt werden. Und die sehen immer noch ziemlich unbeholfen aus, wenn sie nur eine Tasse Kaffee servieren sollen. Was können Roboter heute also wirklich? Unser Thema jetzt in den Wissenswerten im RBB24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und heute zu Gast bei Professor Oliver Brock an der Technischen Universität Berlin. Er leitet dort das Labor für Robotik und Biologie, ist Sprecher des Exzellenzclusters Science of Intelligence und gilt als einer der führenden Robotikforscher Deutschlands. Schönen guten Tag, Herr Brock.
Schönen guten Tag.
Wenn Sie diese ja durchaus spektakulären Videos sehen von Humanoiden, also menschenähnlichen Robotern, die Kickboxen, Tanzen oder Fußball spielen, was geht Ihnen als Fachmann denn da durch den Kopf?
Ich denke, das Erste, was einem durch den Kopf geht, ist das Gleiche, was allen durch den Kopf geht. Wow, das ist schon echt beeindruckend. Also ich glaube, dass es echt erhebliche und spannende Fortschritte auf diesem Gebiet gibt. Aber wenn man dann die Verwunderung ein bisschen nachwirken lässt, dann, glaube ich, merkt man schon, dass letztendlich da jetzt nichts Bahnbrechendes passiert ist.
Aber da sind ja schon die Bewegungsabläufe deutlich komplexer geworden und auch fließender als noch vor wenigen Jahren. Das schon, ne?
Das ist alles beeindruckend und diese Roboter können Dinge, die wir vielleicht vor 2 Jahren noch nicht konnten. Aber das sind sehr bestimmte Fähigkeiten, die dort demonstriert werden, nicht? Diese Roboter, die dann tanzen, ohne die Welt zu berühren.
Sie meinen jetzt, ohne mit einem anderen Tanzpartner zu interagieren?
Das wäre schon eine Herausforderung. Gut zu führen, sagt man ja beim Tanzen, ist eine Herausforderung. Die Bewegungen des anderen zu lesen, vorherzusagen und zu steuern, das ist, glaube ich, was Roboter noch überhaupt nicht könnten, sondern die bewegen einfach nur frei ihren Körper. Das ist im Grunde genommen eine total vorprogrammierte Bewegung. Und je nachdem, wie gut dann die Motoren und die Gelenke in diesen Robotern sind, hat man da eine größere Dynamik in der Bewegung drin. Die können dann springen und Purzelbäume machen und so weiter. Das sieht biologischer praktisch, das sieht natürlicher aus. Aber da ist kein wirklich technologischer Durchbruch dahinter, sondern das sind einfach inkrementelle Ingenieurentwicklungen, die dazu geführt haben, dass das jetzt, ja, kann man schon sagen, menschenähnlich aussieht. Aber die Dinge, die ein Mensch macht, ohne darüber nachzudenken, also sich ein Glas Wasser eingießen, einen Joghurt aus der hintersten Reihe im Kühlschrank holen oder so, das sind Dinge, wo die Roboter eben noch keine wirkliche Ahnung haben, wie das geht.
Ich habe es eingangs gesagt, diese Pflegeroboter, die Sie und mich ja irgendwann mal im Altersheim zumindest bedienen sollen, wenn nicht sogar pflegen. Die stellen sich ja tatsächlich beim Glas Orangensaft, das sie servieren sollen, ähnlich ungeschickt an, wie ich einst bei meiner ersten Kellnerschicht. Also wie kommt denn diese krasse Diskrepanz zwischen dem, was uns in Videos so beeindruckt und down to earth dann so ein Pflegeroboter, wie kommt die zustande?
Da gibt es natürlich sehr, sehr viele Gründe. Ein Hauptgrund dafür ist, dass es wahnsinnig schwer ist, die Welt um den Roboter herum im Roboter abzubilden. Also wir Menschen machen das, ohne drüber nachzudenken, und sind natürlich extremst gut darin, zu wissen, was in der Welt ist relevant für das, was ich gerade tun möchte. Für einen Roboter sind aber alle Sinneswahrnehmungen erstmal gleich wichtig. Und das haben wir einfach noch nicht verstanden, wie wir aus den vielen Sinneswahrnehmungen der Roboter, die möglich sind, diejenigen auswählen, die die Informationen enthalten, die der Roboter braucht, um erfolgreich zu sein.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Naja, also wenn ich alles berücksichtigen muss, auch die Tatsache, wer gerade in den USA Präsident ist, bevor ich den Orangensaft öffne, dann habe ich ziemlich viel zu tun. Aber wir Menschen wissen natürlich, dass es völlig irrelevant ist, wer in den USA Präsident ist, zum Öffnen der Aber das ist nicht selbstverständlich. Und wir machen das, ohne drüber nachzudenken. Bei Robotern muss dieses Filtern der Information erst stattfinden, dass der Roboter den richtigen Schluss aus der Information ziehen kann.
Mhm. Also ist es ein Trugschluss, dass so komplizierte Bewegungen wie jetzt beim Kung Fu schwieriger sind, auch für einen Roboter, als eben das Glas Orangensaft der alten Dame rüberzureichen?
Wenn ich in eine neue Küche komme und ich muss den Kühlschrank finden, ich muss im Kühlschrank den Orangensaft finden, ist das ein Tetrapack, wo ich schrauben muss, oder ist das eine Flasche? Wie öffne ich überhaupt diesen Orangensaft? Wo finde ich das Glas? Also das sind einfach viele mehr Schritte, wo man verstehen muss, wie die Welt funktioniert und wie die Welt aufgebaut ist, bevor man richtig handeln kann. Das ist das, was Roboter eben noch nicht können, diese Umwelt wahrnehmen und spezifisch darauf reagieren.
Aber gibt es auch bei dieser Fähigkeit langsam Fortschritte? Hier hat ja jetzt im Winter Tesla seinen humanoiden Roboter vorgestellt, Optimus. Mhm. Und ich glaube, es war auf dem Weihnachtsmarkt oder so, ne? Der hat dann Kundschaft Popcorn ausgehändigt. Da ist er mit dieser Schippe da in diese Popcorn-Box rein und hat das in Tüten gefüllt, hat noch freundlich gegrüßt und so ein bisschen interagiert. Das sah schon ganz gut aus, oder trügt das?
Beides. Also das sah schon ganz gut aus und man muss sagen, natürlich, das löst Begeisterung aus und man hat Zukunftsvisionen, wo Roboter einem im Haushalt helfen und so, das löst das natürlich alles aus. Aber wenn man dann weiß, dass dieser Roboter letztendlich ferngesteuert war, dass also irgendwo in einem Raum nebenan ein Mensch war, der von oben bis unten verkabelt war, um diesen Roboter zu steuern, dann sehen wir, dass praktisch die menschliche Intelligenz notwendig ist, um diesen Effekt in uns auszulösen. Das ist eben noch der Mensch erforderlich. Und genau das ist das, was ja in der Robotik eigentlich spannend ist, diese Fähigkeit des Menschen in den Roboter zu übertragen. Und da machen wir langsame, kleine Fortschritte, aber sind noch nicht so weit, dass wir uns darauf verlassen könnten, dass ein Roboter uns im Alter pflegt.
Okay, aber dann schließe ich auch draus, dass wir uns auch manchmal so ein bisschen hinters Licht führen lassen oder täuschen lassen von besonders guten Marketing-Tools.
Das ist in der Robotik ein bedeutendes Phänomen, was zur Einordnung der Robotik relevant ist, dass wir menschenähnliche Dinge so interpretieren, als ob sie von Menschen gemacht würden. Also wenn wir einen Roboter tanzen sehen und das sieht aus wie ein Mensch, dann haben wir intuitiv das Gefühl, okay, dieser Roboter ist ein bisschen wie ein Mensch und kann deswegen auch die Dinge, von denen wir glauben, dass normale Menschen die tun können. Und dieser Schluss ist einfach falsch.
Okay, gucken wir mal auf die kognitiven Fähigkeiten. Da hätte ich vor 20 Jahren noch gedacht, die größte Nuss, die so ein Entwickler knacken muss, ist, dass Roboter intelligente Konversationen betreiben können, denken können. Dank künstlicher Intelligenz können sie jetzt zumindest Denken ziemlich gut simulieren. Also ist dieses Problem bei der Entwicklung von Robotern abgeräumt?
Also jetzt haben Sie gesagt, Denken simulieren. Da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Es gibt ein Phänomen in der künstlichen Intelligenz, das eigentlich seit den 80er Jahren bekannt ist. Und das ist unter dem Namen bekannt, Moravecs Paradox. Und das besagt, dass die Dinge, die für uns Menschen schwierig sind, wie zum Beispiel auf Schachgroßmeister-Level Schach spielen, dass die eigentlich relativ einfach sind, in einen Computer zu übertragen oder in einen Roboter. Dass aber das, was ein vierjähriges Kind macht, wie zum Beispiel auf dem Schachfeld die Schachfiguren verlässlich zu bewegen, dass das in Maschinen zu übertragen wahnsinnig schwierig ist. Und nun fallen wir immer wieder auf dieses Paradoxon hinein. Ne, wir dachten irgendwie, dass wir Intelligenz verstanden haben, kognitive Fähigkeiten, Denken, wenn wir Schach lösen. Das war nicht der Fall. Also 1997, glaube ich, war es, als ein Computer den damals amtierenden Schachweltmeister geschlagen hat. Und nichts ist passiert. Wir hatten Intelligenz als biologische Funktion überhaupt nicht verstanden. Dann 20 Jahre später ging das Gleiche los mit dem Brettspiel Go, als auch ein Computer, diesmal mit anderen Methoden, den amtierenden Meister im Go geschlagen hat. Und wieder bedeutet das nur sehr eingeschränkt, dass wir in irgendeiner Weise dem Ziel, Intelligenz zu verstehen, näher gekommen sind. Also das heißt, wir sind hier so ein bisschen im Dunkeln tappen, was Intelligenz wirklich ist. Und jetzt kommt aus meiner Sicht die nächste Sache. Nach Schach und Go haben wir jetzt Sprache. Und es ist absolut, und ich benutze sie ja auch, also es ist wirklich verrückt, was man mit diesen Large Language Models, mit diesen Sprachmodellen machen kann und wozu die in der Lage sind. Das ist absolut beeindruckend, kann man nicht anders sagen. Aber ist es, glaube ich, wieder eins von diesen Problemen, die nicht dem entsprechen, was Intelligenz ist. Wir denken, okay, der Mensch ist die einzige Spezies, die so eine elaborierte Sprache entwickelt hat. Das gehört eins und eins zusammen. Wenn ich jetzt also etwas entwickle, was Sprache kann, dann muss das auch intelligent sein. Aber das ist ein falscher Umkehrschluss. Intelligente Dinge können Sprache entwickeln, aber nicht alles, was spricht, ist intelligent. Warum ist Sprache letztendlich, würde ich sagen, einfacher als Intelligenz? Nun, Sprache hat eine sequentielle Struktur. Das sind Sätze, die aneinandergereiht sind, die bestehen aus Worten, die aneinandergereiht sind. Das ist eine Perlenkette von einzelnen Silben. Und das ist eine ganz einfache Struktur, das ist eine Linie. Und genau das können diese Large Language Models. Aber zu glauben, dass nur wenn man Sprache generieren kann, man auch den Denkprozess dahinter benutzt, um diese Sprache zu generieren, das ist meiner Meinung nach ein großer Trugschluss. Hinter diesen Large Language Models steht letztendlich Statistik. Das sind einfach nur riesige statistische Modelle, die vorhersagen, was das nächste Wort am wahrscheinlichsten ist.
Was genau Intelligenz ist, das erforschen Sie ja hier im Exzellenzcluster Science of Intelligence interdisziplinär. Also da haben Sie ganz verschiedene Disziplinen an einen Tisch gesetzt. Aber Sie in der Robotik versuchen ja auch, na, wie nenne ich das denn jetzt, wirklich intelligentere Roboter zu entwickeln. Können Sie Ihren Ansatz vielleicht noch mal kurz erklären?
Also da kann man von zwei Ebenen her betrachten. Das eine ist die Ebene dessen, was ist praktisch die Anwendung, was sollen diese Roboter tun? Und das andere ist, wie tun sie das? Was sollen die Roboter tun? Zum Beispiel testen wir Roboter an Problemen, an denen wir auch andere intelligente biologische Wesen, wie zum Beispiel Kakadus oder Menschen, testen. Das heißt, wir haben dann über diese Experimente einen Vergleich. Wie unterscheiden sich denn die Dinge, die Roboter heute tun, von den Dingen, die ein Kakadu tut? Und wie unterscheiden sich die wiederum von dem, was ein Mensch tut? Und aus diesen Unterschieden kann man Einsichten ableiten, die eben ein Verständnis bringen, welche Mechanismen dazu führen, dass ein Verhalten als intelligent oder nicht so intelligent bezeichnet werden kann. Und dann kann man eben noch überlegen, wie tun die das? Also das, was ich vorhin schon angesprochen habe, diese Frage, wie bilde ich die Welt im Roboter ab, um Robotern intelligentes Verhalten zu ermöglichen?
Sie forschen ja zum Beispiel an Roboterhänden, die einen Schlüssel in ein Schlüsselloch kriegen sollen. Und dann lernen die das einmal und sollen aber in der Lage sein, weil sie es wirklich verstanden haben, weil sie diese Welt in sich haben, das zu übertragen?
Ganz genau. Also wenn uns jemand beibringt, wie ich einen Schlüssel in ein Schloss stecke, das muss man mir einmal zeigen. Dann muss ich ein bisschen rumfriemeln, weil man irgendwie hakt und stecken bleibt und so. Aber letztendlich nach einmal, nachdem ich verstanden habe, was ist denn das Konzept von einem Schlüssel ins Schloss stecken, den Rest bringe ich mir selber bei. Und so bauen wir Roboter, dass die in der Lage sind, das zu machen. Und das steht im Gegensatz zu dem, würde ich sagen, dominanten Paradigma heutzutage, was besagen würde, okay, besorgt dir 2000 Roboter, 8000 Schlösser, 40.000 Schlüssel und lass diese Roboter alle diese Schlüssel in alle diese Schlösser stecken und sammel die Daten. Und aus diesen Daten soll man dann mit tiefem Lernen extrahieren, was heißt es eigentlich, einen Schlüssel in ein Schloss zu stecken. Und das sind zwei letztendlich in Konkurrenz stehende Ansätze. Und das ist, glaube ich, genau die Diskussion in der Robotik heute, die wirklich die Vorfront der Forschung charakterisiert. Also da sind wir wirklich an dem spannendsten Punkt in der Robotik. Und ja, die Methoden, die wir entwickeln und die Ansätze sind viel, viel, viel effizienter, verbrauchen kein CO2, ne, und diese ganzen Daten aufnehmen und so, ist alles nicht notwendig. Es ist eigentlich viel intelligenter in dem Sinne, dass eben noch einmal demonstrieren, wie man das macht, der Roboter das kann.
Da stehen wir ja noch relativ am Anfang, da hinzukommen. Was glauben Sie denn, wann können wir mit wirklich sinnvoll agierenden Pflegerobotern, Alltagsrobotern überhaupt rechnen? Sprechen wir da eher von 20 Jahren? Von 5?
Ich bin bei sowas immer sehr skeptisch. Diese Sachen sind wahnsinnig schwer zu prognostizieren, weil natürlich jederzeit eine Erkenntnis kommen kann, irgendein Durchbruch, irgendeine Einsicht, irgendeine neue Methode, eine neue Idee, die dann rasanten Fortschritt mit sich bringt. Aber ich glaube, ohne jetzt eine Jahreszahl nennen zu wollen, denke ich, dass wir noch eine ganze Reihe von großen Herausforderungen lösen müssen, bevor wirklich Roboter sich so einfach zwischen Menschen gesellen. Und dass diese Prognosen, dass wir, ich meine, der Elon Musk hat ja, ich glaube, schon letztes Jahr prognostiziert, dass er am Ende letzten Jahres 50.000 humanoide Roboter bei sich in der Firma Autos bauen lässt. Nichts davon ist passiert. Und das vergessen wir natürlich alle sehr schnell. Und dann kommt die nächste Prognose, über die wir dann auch sehr aufgeregt sind. Und dann warten wir auf die. Ich erinnere an das autonome Fahren. Die Autos, die zum Beispiel jetzt in San Francisco, die autonomen Taxis, da greifen immer noch Menschen ein, die in irgendwelchen Hallen sitzen und dann dazugeschaltet werden, um schwierige Situationen zu entscheiden. Also selbst da, wo wir wirklich, wirklich viel Geld reingesteckt haben und wo riesige Firmen dahinter stecken, sind wir noch nicht in der Lage, die menschlichen Fähigkeiten zu replizieren.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Oliver Brock, der das Labor für Robotik und Biologie an der Technischen Universität Berlin leitet. Wir sprechen über den aktuellen Stand der Roboterentwicklung.
Das Feld der Robotik ist ja viel größer und weiter als nur diese humanoiden Roboter, auf die wir immer mit so einem gewissen Fetisch, könnte man es fast schon nennen, schauen. Ja? Letztlich sind ja auch teilautonome oder autonom agierende Drohnen sind auch ein Teil der Robotik. Wir haben die ganzen Industrieroboter, die auch wirklich ja schon in großer Zahl weltweit im Einsatz sind. Oder in der Medizin, bei Operationen, wo Roboter genutzt werden. Sind das Bereiche, die tatsächlich schneller voranschreiten als die humanoiden Roboter?
Voranschreiten aus welcher Sicht? Ne? Natürlich, ich glaube, dass in diesen anderen Teilbereichen, die Sie aufgeführt haben, die zu lösenden Probleme andere sind. Ich würde sagen, dass wir, was zum Beispiel den Flug von Drohnen angeht, viel mehr verstehen von dem, was erforderlich ist, um Drohnen kompetent durch die Gegend fliegen zu lassen. Während das eben bei humanoiden Robotern noch nicht der Fall ist. Industrieroboter, ganz klar. Also ein großer Teil unseres Wohlstands basiert auf der Robotik. Das darf man nicht vergessen. Robotik ist eine riesige Erfolgstechnologie, aber eben nur dann, wenn wir die Umwelt so vereinfachen können, dass das Weltmodell des Roboters ein ganz simples, ganz kleines ist, über das wir uns eigentlich keine Gedanken machen müssen.
Und das geht eben in der Fabrik besser, wo man die Rahmenbedingungen gut steuern kann.
Genau, also in der Fabrik wird alles daran gesetzt, dass die Umwelt genau so strukturiert ist, dass es für den Roboter am angenehmsten ist.
Jetzt ist es ja so, dass sich die Robotikszene in Deutschland gerade organisiert mit neuen Netzwerken und Initiativen, an denen sie auch stark beteiligt sind. Also es gibt jetzt diese jährliche Robotikkonferenz, so eine Art Branchentreff. Gerade wurde die Deutsche Gesellschaft für Robotik gegründet, von der Sie Co-Vorsitzender jetzt sind. Erlebt das Feld so eine Art Professionalisierungsschub?
Ja, als jemand, der jetzt in dem Feld seit 20, 30 Jahren ist, würde ich natürlich sagen, dass ich auch vorher professionell war. Aber es ist auf jeden Fall so, dass etwas, was in der akademischen Welt immer wieder sich als schwierig herausstellt, nämlich die gegenseitige Vernetzung, dass es da einen riesigen Schub gibt.
Die Bundesregierung steckt ja jetzt auch Geld in die Robotik, hat das Thema für sich erkannt, hat es zum Teil der Hightech-Agenda gemacht, spricht von einem Robotik-Booster. Als ich Sie darauf angesprochen habe, haben Sie von Torschlusspanik als Motiv gesprochen. Warum?
Ja, also ich denke, dass immer klarer wird, dass Robotik in fast allen Lebensbereichen eine ganz entscheidende technologische Rolle spielen wird. Wir haben das in dem Ukraine-Krieg gesehen, dass die Drohnen praktisch die Kriegstaktiken auf den Kopf gestellt haben. Wir haben es in der Industrie gesehen, das schon vor langer Zeit. Und wir wissen, dass mit dem demografischen Wandel es erforderlich sein wird, dass wir Pflegeleistungen auch durch Maschinen erbringen, weil es nicht genug Leute geben wird. Deswegen ist ganz klar die Erkenntnis, wenn wir den Wohlstand in Deutschland und in Europa wahren wollen, wenn wir unsere Werte verteidigen wollen, wenn wir unseren Lebensstandard erhalten wollen, dann müssen wir in der Robotik führend sein. Und vielleicht ist das die Torschlusspanik, ne? Also das ist die Erkenntnis, wie wichtig das ist. Und das andere massivst investieren, also China, Korea, Japan und die USA. Und dann entsteht schon, glaube ich, schnell der Eindruck, dass wir auch in Deutschland und Europa wirklich was tun müssen, um da den Anschluss nicht zu verlieren.
Aber die Summe, um die es da geht, das ist ja eine ganz andere Liga. Also ich habe mal eine Zahl mitgebracht. China hat in den letzten 5 Jahren nur in humanoide Robotik 100 Milliarden investiert. Und die USA haben ja auch noch obendrein den Vorteil, dass sie diese Tech-Giganten einfach haben. Also wo stehen wir denn da als Europa oder als Deutschland überhaupt? Gibt es da überhaupt noch eine Chance, dass wir da mithalten können?
Also es ist ganz klar, dass Apple, diese ganzen großen Firmen, ich muss sie nicht aufzählen, dass die natürlich auch Hunderte von Milliarden in Robotik und KI investieren. da ist es schwer, rein anhand der Investitionssumme mitzuhalten. Das ist ganz, ganz klar. Aber Ideen kosten nicht notwendigerweise viel Geld. Wenn wir jetzt überlegen, dass die Sprachmodelle, die ja auf riesigen Computerfarmen laufen mit teuren Rechnern und es werden da neue Kraftwerke gebaut, um diese neuen Computerfarmen auch mit Strom versorgen zu können. Wenn wir glauben, dass das die letzte Technologieentwicklung ist, die notwendig war, dann sieht es düster aus, würde ich sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist meiner Meinung nach verschwindend gering. Es wird noch eine ganze Reihe von sehr wichtigen, bedeutsamen Erkenntnissen und Ideen und Fortschritten geben. Und nicht alle dieser Ideen werden auf so großen Computerfarmen laufen müssen. Das heißt, die werden gar nicht so riesige Investitionen erfordern. Denn wenn wir uns angucken, unser Gehirn, das ja viele von den Dingen leistet, die wir gerne auch auf Roboter übertragen möchten, das verbraucht 20 Watt, so viel eine ganz schwache Glühbirne. Ja, und wenn wir dann uns angucken, dass diese Sprachmodelle, um die zu trainieren, dass das die Stromversorgung von Kleinstädten für ganze Wochen ist, das ist überhaupt gar kein Vergleich. Also wir haben da eine riesige Lücke in der Technologie, die wir momentan benutzen und in dem, was erwiesenermaßen, weil es gibt uns ja, möglich ist. Und in dieser Lücke steckt so viel Innovationspotenzial, dass meiner Meinung nach auch ohne diese riesigen Investitionen erreicht werden kann.
Das ist ja auch quasi der Ansatz oder die Lücke, in die Sie versuchen reinzustoßen mit diesem eben nicht datenbasierten Vorgehen, sondern dem Arbeiten an einem wirklich intelligenten Roboter. Und da sagen Sie, in diesem Konkurrenz der Ideen und ja letztlich auch Grundphilosophien, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Da wird es noch mehrere Worte geben, die in den nächsten Jahrzehnten bis Jahrhunderten gesprochen werden. Das Thema Intelligenz ist eines der größten verbleibenden wissenschaftlichen Rätsel aus meiner Sicht. Wir haben in fast allen Bereichen der Wissenschaft unglaublich tolle, spannende Erkenntnisse. Wir wissen schwarze Löcher, rote Zwerge, alles Mögliche, das Gottteilchen und so weiter. Aber wir haben eigentlich keine Idee davon, was es war, dass es uns ermöglicht hat, all diese Erkenntnisse zu erwerben. Und ja, das ist, glaube ich, schon eine Menschheitsherausforderung von riesiger Dimension. Und da bin ich optimistisch, dass wir noch Möglichkeiten bekommen, ein paar Takte zur Komposition hinzuzufügen.
Es geht ja dann letztlich auch um das Miteinander von Mensch und Maschine in der Zukunft. Und das löst ja auch bei vielen Menschen ein Unbehagen, also eine Faszination, aber gleichzeitig eben auch so ein Unbehagen aus. Diese Videos von den humanoiden Robotern zum Beispiel. Wie ist es für Sie als Forscher und Entwickler? Freuen Sie sich, wenn wir da so menschenähnlichen Robotern immer näher kommen? Oder gibt es auch einen Punkt, wo Sie sagen, och, das sollten wir dann auch an irgendeiner Stelle lassen?
Es ist eine Eigenschaft der Menschheit schon immer gewesen, dass das Abtreten von vermeintlichen Alleinstellungsmerkmalen bei uns kognitive Dissonanzen auslöst. Das ist letztendlich mal etwas, was ich als Wissenschaftler eigentlich mit Absicht ausschließen muss, weil es ja meine wissenschaftliche Handlung sonst leiten würde. Und das ist ja kein wissenschaftliches Handeln, wenn ich mich von solchen Gefühlen leiten lasse. Und persönlich muss ich sagen, dass ich das schon ziemlich aufregend finde, zu verstehen, was diese Fähigkeit, diese mysteriöse und wunderbare Fähigkeit ist. Das ist für mich ein sehr spannendes Ding und ich glaube, dass wir als Menschheit auch daran wachsen können, dass wir, wenn wir verstehen, was das ist, dass wir ein ganz anderes Verhältnis vielleicht auch zur Natur bekommen, wenn wir verstehen, dass auch ein Baum in gewisser Weise intelligent ist und dass das vermessen ist für uns zu sagen, naja, also das ist halt ein Baum und den säge ich halt um. Und das sind für mich auch positive und hoffnungsvolle Gedanken, wenn wir Menschen uns weniger im Zentrum sehen und mehr Verantwortung für den Rest übernehmen.
Also Sie können dem was Positives, Optimistisches abgewinnen und haben nicht so ein Schreckensszenario von Humanoiden, die sich unter uns mischen irgendwann.
Also ich frage mich dann, welche Motivation sollte irgendein, im Schreckensszenario, ja, sollte irgendeine Maschine oder ein Roboter haben, gegen die Menschen zu sein? Also das ist, glaube ich, eher, dass wir unsere eigenen schlechten Eigenschaften auf die Maschinen projizieren. Und ich denke dann immer daran, wie wir mit Haustieren zusammenleben. Ich meine, Menschen behandeln niemanden besser als ihre Haustiere, also sich selbst nicht. Und ja, also vielleicht sind wir dann die Haustiere von irgendwelchen Robotern, aber das scheint dann ja ein ganz gutes Leben zu sein.
Je nachdem, wer die Macht behält über diese Technologie.
Das ist aber bei jeder Technologie so, nicht? Also jede Technologie, die mit Macht einhergeht, es ist eine ganz fragile Balance. wer dort die Überhand behält, nicht? Und eine demokratisierte Intelligenz und Robotik, die ist natürlich auch den Bösen zur Verfügung. Ne? Damit muss man leben mit diesem Risiko und man muss natürlich verantwortungsvoll damit umgehen und versuchen, die Entwicklung so zu gestalten, dass das minimiert wird, das Risiko.
Herr Brock, vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Was können Roboter heute wirklich und wo geht die Reise hin? Das war Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio im Gespräch mit Professor Oliver Brock von der Technischen Universität Berlin. Er leitet dort das Labor für Robotik und Biologie, ist Sprecher des Exzellenzclusters Science of Intelligence und stellvertretender Vorsitzender der neu gegründeten Deutschen Gesellschaft für Robotik. Ich bin Anna Korwis und sage vielen Dank fürs Zuhören.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.